Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Ich fand das ganz großartig, so ein Projekt zu bekommen, wo junge Leute jetzt zusammenkommen und haben wieder die Möglichkeit zu singen. Und dann ist es doch noch wieder ein bisschen mehr, weil es soll etwas Kontinuierliches haben für die Zukunft. Auch es ist ein Gründungskonzert. Die Regierung setzt sich dafür ein. Und da die junge Generation ja diejenige Generation ist, die, würde ich sagen, am meisten jetzt während der Corona-Zeit zu tragen hat, wo es ja ganz viele soziale Erosionen auch gibt, fand ich das toll, vorne ranzusetzen als eine Art Vorabend. Die Vorabende haben ja bei uns eine große Tradition, die lenken immer so ein bisschen auch auf das Thema. Und ich muss Ihnen sagen, es war erst durch die Anfrage von dem Bundesjugendchor, ist mir klar geworden, wie viel Vokalität ich eigentlich in diesem Festival habe. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das wird ja eine richtige Signatur von dem Festival. Ja, das sind so die Dinge, die einem im Programm machen, die dazukommen und über die man sich dann freut.
Die Vokalität findet sich natürlich auch im Spätwerk von Igor Strawinsky, der ja hier im Mittelpunkt steht. Sie wollten schon lange einmal das Spätwerk Strawinskys tatsächlich auch ausführlich würdigen. Wieso jetzt und war das schwierig, alle dazu zu überreden?
Igor Strawinsky ist vor 50 Jahren gestorben. Das ist schon Anlass genug, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen und vor allen Dingen mit Werken, die selten aufgeführt werden, um nicht zu sagen gar nicht. Und außerdem haben wir ja auch hier in Berlin ein Jubiläum zu feiern, nämlich 70 Jahre Berliner Festspiele. Und das fügt sich gut, denn Igor Strawinsky war hier nach dem Zweiten Weltkrieg bei den damals 1951 gegründeten Berliner Festwochen ein gern gesehener Gast. Und da wurden auch die Werke, die er damals komponiert hat, die damals als Avantgarde galten und denen man schon mit einer gewissen Reserve begegnet ist, obwohl diese Werke so einen tollen Namen zierten wie Igor Strawinsky, der eine gesellschaftliche Ikone war, wie Picasso zum Beispiel, wurden die häufiger aufgeführt. Also Strawinsky war hier zu Gast. Es gab ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern, die seine Israel gewidmete Kantate Abraham und Isaak aufführten mit Dietrich Fischer-Dieskau damals als Solisten. Treni kam hierher, der Canticum Sacrum, den er für Venedig geschrieben hat, wie er auch Treni für Venedig geschrieben hat. Also diese Sachen liefen alle hier, aber die haben keine Wirkungsgeschichte gehabt. Es gab nochmal in den 80er Jahren eine Retrospektive, die war aber auch weniger auf das Spätwerk gerichtet, sondern vielmehr auf diejenigen, würde man sagen, die Greatest Hits. Wir haben heute eine andere Situation und wir haben jüngere Dirigenten, die sich gerade auch jetzt für das Spätwerk interessieren. Also es gibt da keine Vorbehalte mehr und das ist also eine echte Gelegenheit, das jetzt zu präsentieren.
Dieses Spätwerk ist ja, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, tatsächlich auch eines, das nach seinem Tod eigentlich auch nicht wirklich mitgewürdigt wurde. Also so Ehrungskonzerte waren dann doch immer eher mit den Greatest Hits versehen. Was sind die Hauptgründe aus Ihrer Sicht dafür, dass wir auch heute diese Werke, viele dieser Werke eigentlich auch noch viel zu selten hören? Also natürlich, die gelten als spröde, das hört man und liest man immer wieder und eben nicht so eingängig, aber das kann ja eigentlich nicht alles sein.
Naja, es ist eine Musik, die ist fern der symphonischen Welt. Wie er überhaupt Strawinsky es nicht so sehr hatte mit der deutschen Romantik und auch mit der deutschen symphonischen Tradition. Da war ihm Debussy viel näher. Und er hat eigentlich immer den Anschluss gesucht an eine vor allem kontrapunktisch definierte Musik. Und als er dann nach Amerika ging und dann so in ungefähr den 50er Jahren sein Spätwerk entstand, ich glaube, er selber hat das gar nicht als Spätwerk empfunden, weil er eigentlich auch noch mal kurz vor seinem Tod 1971 vorhatte, sich noch mal neu zu wandeln. Er ist ja wie Picasso so eine schwer fassbare Figur, weil die jedes Mal so einen Haken schlägt und dann wieder eine neue Richtung annimmt. Aber damals ist ganz verstärkt die italienische Renaissance in den Blick gekommen, die es praktisch in unserem Musikleben ja heute wieder mehr gibt, aber damals noch gar nicht gegeben hat. Die musste man regelrecht erschließen. Die historische Aufführungspraxis gab es noch gar nicht. Und Stravinsky hat sich sehr für diese Musik des 14., des 15., des 16. Jahrhunderts interessiert und hat auch sehr danach gefragt, wie muss man diese Musik eigentlich aufführen. Wir haben ja keine Tondokumente und dergleichen. Auf der anderen Seite war er jemand, der sehr genau im Blick hatte und im Ohr hatte, was die Zeitgenossen machen. Vor allen Dingen auch immer einen Blick auf die Jüngeren. Und er war ziemlich angetan von dem, was damals der junge Boulez und der junge Stockhausen schrieben. Komischerweise hat er auf Messiaen und Varèse gar nicht so reagiert. Aber diese beiden Jungen, die hatten es ihm angetan. Und das kann man schon in seinem Spätwerk schön sehen, dass es diesen Zug ins rhythmisch Komplexe nochmal gibt. Rhythmus ist ja sowieso bei Stravinsky immer ein großes Thema gewesen. Gleichzeitig aber auch mit einer Tendenz in die Abstraktion. Aber diese Musik ist bei aller Abstraktion, ich würde sagen, sie hat den Tanz niemals vergessen. Auch wenn das sehr eigentümliche Bewegungsformen sind des späten Stravinsky. Dazu kommt, muss man natürlich sagen, eine wirklich nochmal neu gesteigerte Spiritualität, eine religiöse Spiritualität. Die hat auch was mit entscheidenden Erlebnissen mit Italien zu tun, damals in Venedig 1926 bereits und in Padua, wo er dann doch beschlossen hat, auch in die katholische Kirche zurückzukehren. Das verstärkt sich dann. Also ich möchte mal sagen, obwohl er in die Vereinigten Staaten aus damals nachvollziehbaren Gründen, er musste da emigrieren, hingezogen ist und dort gelebt hat, seine geistige Heimat, seine künstlerische Heimat war Venedig, wo die meisten seiner späten Werke auch aufgeführt worden sind und wo er auch Werke für geschrieben hat. Und dieses großartige Stück, die Requiem Canticles, das ist eigentlich so eine Art komprimiertes Requiem, so eine Art Taschenrequiem, hat er auch gesagt, also als ob man so die Ikonen mit sich herumträgt. Das hat er in sehr späten Jahren geschrieben, wurde in New York uraufgeführt, aber es wurde dann auch bei seinem Begräbnis in Venedig, als er auf dem Friedhof in San Michele dann begraben worden ist, auch aufgeführt.
Dieses Interesse für die Musik der Renaissance und das Kontrapunktische, das verbindet sich natürlich in idealtypischer Weise eben auch mit dem Interesse für die jungen Komponisten, die Serialisten. Also das sind eigentlich zwei Welten, die sich bei Stravinsky gut zusammenführen lassen. Und eben auch diese neue Spiritualität oder Religiosität ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber wie würden Sie das gewichten? Also diese drei Welten sozusagen ergeben ja bei Stravinsky eigentlich nochmal etwas ganz Neues. Zusammen im Übrigen auch mit der Vokalität, die ja in seinem Frühwerk eigentlich so gut wie gar keine Rolle gespielt hat.
Naja, die Vokalität spielt schon eine Rolle, wenn man an Lenos denkt. Und die Oper natürlich auch. Und in den 50er Jahren kommt die Vokalität in dem Sinne auf, dass er wirklich die italienische Renaissance-Musik fast nachkomponiert auf eine neue Form. Er erneuert sie eigentlich nicht, sondern er lässt sie noch älter klingen, als sie sowieso schon ist. Es rückt noch mal in einen ferneren Horizont. Dieses ganze Spätwerk ist eigentlich, und das ist das Besondere, was er da schafft, eine uralte Musik, die noch vor unserer eigentlichen europäischen Musikgeschichte entstanden zu sein scheint. Das ist ein ganz merkwürdiger, ferner Raum, den er da aufschließt. Und das macht das Werk so faszinierend, das macht es auch so unbekannt. Es ist klanglich von einer unglaublichen Raffinesse gemacht, allerdings nicht raffiniert im Sinne des Verbergens, es ist alles unglaublich direkt. Stravinsky macht keine Geheimnisse, sondern es ist alles ganz nackt und ganz, ganz präsent. Aber es sind Klangfarben, die doch nochmal eine neue Zuspitzung seiner Instrumentationskunst darstellen, für die er sowieso schon immer berühmt gewesen ist.
Es ist ja vielleicht auch bei Stravinsky tatsächlich nochmal eine doppelte Wendung, wenn man jetzt historisch informiert oder Originalinstrumente irgendwie spielen will. Braucht man denn eigentlich bei Stravinsky auch schon so eine Art historischen Blick und muss sozusagen mehrfach um die Ecke spielen? Und wie hört man das?
Das ist eine interessante Frage. Die historische Aufführungspraxis berührt die Frühzeit der Moderne, wenn ich das mal so sagen darf. Also sie kommt immer mehr Richtung 20. Jahrhundert. Es hat sich ja in der Instrumentenentwicklung der großen Orchester unglaublich viel getan. Die Instrumente werden immer kräftiger, die werden immer stärker, die Ventiltechnik wird immer ausgefeilter. Wir haben heute auch eine andere Temperatur, in der wir spielen. Die früheren Instrumente liegen alle etwas tiefer. Und das ist schon eine spannende Sache, mit François Xavier Roth den Stravinsky zu hören auf den Instrumenten, die man um 1900 gehabt hat. Das sind ja Instrumentenfamilien gewesen, die zum Teil noch aus Teilen des 19. Jahrhunderts bestanden und des frühen 20. Jahrhunderts eben. Und dann so eine, ja, schon irgendwie bruitistische Musik, die ja der Sacre du Printemps auch ist, das mal auf diesen Instrumenten zu hören, das ist eine unglaubliche Erfahrung. Es gibt da einen ganz merkwürdigen Effekt einer erhöhten Transparenz, einer Durchsichtigkeit, die sehr, sehr interessant ist. Beim Canticum Sacrum, geschrieben 1958, ist es dieser Effekt, dass diese Musik selber schon so, ich möchte mal sagen, auf alt getrimmt ist. Ich habe das ja schon erwähnt, dass diese Musik einen gewissen Archaismus ausprägt. Das ist ja für Stravinsky insgesamt ein Phänomen. Schon der Sacre du Printemps ist ein Reflex der Moderne, wo sie sich irgendwelcher verborgenen atavistischen Ursprünge neu versichert. Es ist verrückt, es ist bezaubernd, man wird in andere Welten versetzt. Und die Orchesterzusammensetzungen des späten Stravinskys sind wirklich eigentümlich. Das fängt ja schon an mit der Psalmsinfonie, wo die ganzen hohen Streicher weggelassen sind. Dann im Canticum Sacrum erneut, da ist dann auch eine Orgel dabei, das hat es beim Stravinsky vorher nie gegeben. Bei Treni ist ein Sarusaphon dabei oder dann auch dieser merkwürdige Einsatz der Mandoline in Argon. Also das sind ganz neue Orchesterapparate. Und da muss man natürlich auch an das Wort von Hector Berlioz denken und von Helmut Lachenmann, dass der Komponist in dem Moment, er eine Partitur schreibt, natürlich das Orchester immer wieder neu erfindet. Und das ist dann tatsächlich auch der Punkt, wo es spannend wird, weil der von dem Komponisten entworfene und komponierte Orchesterapparat natürlich so doch in einen, nicht unbedingt Widerspruch, aber doch in eine Beziehung zu dem institutionalisierten Apparat trifft, wo es manchmal ganz schön knirschen kann. Und das ist sehr, sehr interessant. Aber das ist ja eine Geschichte, die hat es schon bei Wagner gegeben, die hat es bei Mahler, dass die Ansprüche, die die Komponisten oder Komponisten per Partitur formulieren, dann natürlich auch mit den wirklichen Gegebenheiten irgendwie konvergieren müssen. Und das ist auch immer noch beim Spätwerk eine interessante Erfahrung.